Gut, dann fangen wir mal an. Ich habe vor, noch einige Thesen zu der Rolle vorzustellen, die Religion spielt. Da wird es auch darum gehen, mal klarzustellen, was eigentlich Religion ist und wie das hiesige Verhältnis von Staat und Religion eingerichtet ist. Daraus lässt sich entnehmen, was es eigentlich auf sich hat mit jenen, gerade auch den Islam, mit Integrationsangeboten beglückenden Politiken der Regierung auf sich hat. Ich habe vorhin in der ersten Veranstaltung schon gesagt, und das ist sozusagen das Motto über der ganzen zweiten Veranstaltung, dass man den Moscheebau nicht verteidigen muss, wenn man etwas gegen den Ausgrenzungsrassismus der Republikaner, der Rechtspopulisten, der konservativen Kräfte unternehmen will. Die beiden Sachen fallen nicht zusammen, obwohl sich in der Linken, jetzt betätige ich mich schon wieder als Spalter und Sektierer, obwohl sich in der Linken genau diese Sorte von Zwangsparteinahme durchgesetzt hat. Immer dann, wenn es Opfer gibt, muss man für die sein. Nein, das muss man nicht. Man ist erstmal empört über das, was Täter tun. Das ist in allen Abteilungen. Das gilt auch für den Angriff der Anti-Islam-Konferenz am 20. September auf das, was der Islam darstellt. Da gilt es, den Angriff zurückzuweisen, sich über dessen Stoßrichtung, dessen Gründe, dessen falsche Gründe zu informieren und dann zu überlegen, was man daraus für Schlussfolgerungen zieht. Eine ganz andere Frage ist dann immer, was hält man eigentlich von jener Religion, der dann da dieses Haus gebaut wird? Es ist ja nicht irgendein Haus, es ist ja eine Kirche des Islam, also eine Moschee, die ist dazu da, für diese Religion zu agitieren, für diese Agitatoren, für diese Religion auszubilden. Und wenn man dann etwas gegen Religion überhaupt hat, inklusive des Islam, ist man auch auf Moscheebauten überhaupt nicht gut zu sprechen. Und zwar aus ganz anderen Gründen nicht gut zu sprechen, als es die Rechtspopulisten und andere rechte oder konservative Kräfte vortragen. Das ist umso notwendiger, sich damit getrennt zu befassen, weil ich auch in sehr vielen Publikationen, die jetzt zu diesem Anti-Islam-Kongress erschienen sind, schon gelesen habe, und Christoph Butterweger hat es ja nochmal eben auch unterstrichen, dass so etwas wie Religionsfreiheit zu verteidigen sei, weil Freiheit, in dem Fall der Religion, inklusive der Meinung, so einen guten Klang hat. Wir sind ja so ein großer Freiheitsstaat, dass der Moscheebau hierzulande grundgesetzlich oder religionsgesetzlich erlaubt ist, ein Zeichen von Toleranz sei und dass der islamische Religionsunterricht eingeführt werden soll, wird gleichermaßen durchaus als Zeichen von Rücksichtnahme auf ausgegrenzte Minderheiten, Zeichen von Menschenfreundlichkeit und Toleranz gewertet. Ich meine, dass diese moralischen Einordnungen die Sache nicht treffen. Und ich möchte mal folgendermaßen anfangen. Man muss sich mal klar machen, das ist vorhin auch zu kurz gekommen, dass der ganze Ausgangspunkt der Integrationsbemühungen und Integrationspolitik, die sich auf den Islam konzentriert, neben den ganzen Ausländern, einen negativen Ausgangspunkt hat. Im Ausgangspunkt negativer Natur ist. Das Bekenntnis zum Einwanderungsland, was die Regierungsparteien genötigt worden sind abzugeben, ist nichts anderes als die Feststellung, dass man halt diese 3,7 Millionen sollen sein Moslems, also diese Menschen mit anderer Kultur und anderer Religion, die zum Teil noch nicht die deutsche Staatsbürgerschaft haben, in ihrer großen Mehrheit nicht wieder los wird. Diesen negativen Ausgangspunkt hat Integrationspolitik. Das ist dem zu entnehmen, wie sie in den ganzen vergangenen 20, 30 Jahren mit Ausländern umgegangen sind. Eine Verschärfung des Ausländergesetzes, des Asylgesetzes, jagte die nächste. Von daher ist das, was Sie jetzt machen, Integrationspolitik mit dem Angebot an Integration der Religion, Subsumption der Religion unter Artikel 7 der Religionsfreiheit, Angebot, Staatsbürgerschaft in Deutsch zu erwerben, weil es dieselben Parteien sind. Zwangsläufig nicht als Kehrtwende in der Politik zu begreifen, sondern als ihre Fortsetzung. Und das erste Argument da ist das, was ich eben gesagt habe. Ja, es ist negativer Natur, wir werden die nicht mehr los. Heißt immer, am liebsten würden wir sie noch loswerden. Hat zum Ausgangspunkt, das sind andere, die gehören einem anderen Kulturkreis an, die gehören einer anderen Religion, die nicht die christliche ist hier. Ich lasse nochmal den ganzen Antiterrorkomplex weg. Sind von daher welche, die nicht zu den Deutschen gehören. Das ist nichts anderes als die Konsequenz jenes kleinen, aber wie wir die Zeitschrift, mit der ich zusammenarbeite, mal in anderem Zusammenhang sagte, der kleine, aber mörderische Unterschied, der gemacht wird, wenn zwischen Ausländern und Inländern sortiert wird. Im Unterschied zu dem Kommilitonen und zu dem Kollegen, der vorhin hier saß und sich über die Redeweise von Ausländern und Inländern beschwert hat, hätte bei mir jetzt schon wieder Grund zur Beschwerde, geht es ja nicht um die Kritik der Wortwahl, sondern um Kritik der Sache, die mit der Wortwahl bezeichnet ist. Dahinter steht nichts anderes als der staatliche Standpunkt. Wir sind darauf angewiesen, für unsere Zwecke diesen kapitalistischen Laden auf Vordermann zu bringen und in Sachen Wachstum und Souveränität Erfolge zu erzielen, für diesen Laden ein Volk zu haben und zuzurichten, das alle Funktionen verrichtet, die dafür notwendig sind. Und zwar jeder an seinem Platz. Der Arbeiter an seinem Platz, der Unternehmer an seinem Platz. Der Student dort, der Professor dort, der Rekrut dort, der General dort und so weiter und so fort. Und die Sicherheit, dass ein funktionierendes Volk, was auch noch freiwillig all den Funktionen nachkommt, in erster Linie dann zu haben ist, wenn man es von Anfang an im Griff hat. Wenn man von Anfang an Leute zum Staatsvolk erklärt, und zwar rücksichtslos gegenüber dem, ob sie es wollen oder nicht. Es ist eine Zwangsrekrutierung, die Volk herstellt, eine staatliche Zwangsrekrutierung, die merkwürdigerweise die meisten Menschen nicht auf die Idee bringt, irgendwann mal zu fragen, wieso hat mich eigentlich niemand gefragt, sollen Sie mich mal jetzt fragen, jetzt entscheide ich mich vielleicht mal ganz neu. Herstellung eines Volkes, Herstellung von so etwas wie Einigkeit des Volkes, getrennt von den Gegensätzen in der Ökonomie, Einigkeit in der Ableistung von Funktionen für das, was den demokratischen Kapitalismus ausmacht. Ich habe es in den beiden Begriffen Zuwachs an Wachstum, Zuwachs an Souveränität nach außen. Dafür braucht es nicht nur dieses Volk, sondern braucht es ein Volk, das all die Funktionen, die vielen, die der Mehrheit der Leute nicht gut bekommen, das sind die Andeutungen, die ich vorhin gemacht habe in Sachen Volksverarmung, freiwillig mitmachen. Der hiesige demokratische Staat ist keiner, wo hinter den Leuten, die morgens zur Arbeit gehen müssen oder morgens zum Arbeitsamt gehen müssen, die sich überlegen müssen, wie sie mit ihrem Hartz-IV-Geld oder mit ihrem Lohn über die Runden kommen, hinter denen nirgendwo eine Gewalt präsent ist, die sagt, du musst. Das Schöne in Anführungszeichen und der Trick der bürgerlichen Gesellschaft, der sie von allen anderen vorkapitalistischen Klassengesellschaften unterscheidet, ist, dass sie es geschafft haben, tatsächlich den Menschen, die Leute, die Dienste für diesen demokratischen Kapitalismus zu verrichten haben, zu einer freiwilligen Mitmachen zu überzeugen. Und das meine ich wirklich ernst mit dem Überzeugen. Das ist Überzeugungsarbeit, die von Anfang an in Schulen und allen öffentlichen staatlichen Agitationsinstitutionen geleistet wird. Das ist eine Überzeugungsarbeit, die keinen anderen Inhalt hat, als sich all das, was hierzulande existiert, entweder als Wohl für die Leute, aber zumindest als ein Mittel, das sie dringend brauchen und ohne das sie nicht auskommen, vorzustellen. Das kennen alle hier im Raum, vom Sozialkundeunterricht, nein, Konfirmandenunterricht kommt noch extra, vom Sozialkundeunterricht, von der Agitation in der Zeitung und so weiter und so fort. Privateigentum. Wer hat in der Schule schon gehört, dass Privateigentum eine ökonomische Kategorie ist, die per staatlicher Gewalt die Leute von den Dingen, die sie für ihr Bedürfnis brauchen, ausschließt? Dass er die Sachen produziert, sind alle da. Das sind Menschen, die haben ein Bedürfnis und zwischen beiden ist eine Trennung. Die Trennung können sie nur überwinden, wenn sie der Erpressung folgen, die der Privateigentümer in die Welt setzt, der sagt, du kommst an die Sachen, die ich produziert habe, die hier massenhaft da sind, überhaupt nur heran, wenn du meinen Bedingungen folgst, mir Geld ablieferst, egal ob du es hast oder nicht. Privateigentum ist nicht das, sondern Privateigentum ist ein Segen, hat man gelernt. Es ist der Inbegriff der marktwirtschaftlichen Freiheit. Und obendrein sollen davon auch noch so wahnsinnig gute pädagogische Wirkungen ausgehen wie Erziehung zur Verantwortlichkeit. Ne? Kennt man, Erziehung zur Verantwortlichkeit durch Privateigentum. Pass auf, geh vorsichtig mit dem Zeug um, weil so leicht kommst du nicht wieder ran. Und das als Wirkung des Privateigentums führt zu diesen schönen Sachen, die alle kennen von euch. Das Wohnzimmer der Eltern wird nur Weihnachten und Sonntags geöffnet. Da ist Verantwortung identisch, also als Agitation fürs Privateigentum, eine Sorte Gebrauch der Gebrauchswerte, die Schonung bis Nichtbenutzung einschließt. Eine Verrücktheit. Nur weil es halt hierzulande ein erpresserisches Verhältnis ist, was zwischen dem Bedürftigen und dem Privateigentum aufgemacht wird. Das kann ich jetzt weiter fortführen. Genauso das Geld. Jedermann sagt, ohne Geld geht's doch nicht. Die Frage, wie man eigentlich an Geld rankommt, ohne dass es nicht geht, wird dabei nicht gestellt. In den Lehrbüchern genauso wenig wie in den Schulbüchern. Und so weiter und so fort. Das ist die Agitation für das freiwillige Mitmachen der Leute bei Funktionen, die überhaupt nur dann ihnen was bringen, wenn sie vorher beigetragen haben zur Erfüllung der staatlichen Aufgaben, die ihnen gesetzt worden sind, Wachstum voranbringen, Souveränität sichern und so weiter. So. Und die Religion. Die Religion setzt dem Ganzen noch einen drauf. Die Religion ist so etwas wie die Religion, wie sie hier als christliche Religion eingerichtet ist und als die Religionsfreiheit geduldet wird. Nur die, von der rede ich jetzt, die setzt, ich sag's mal so, dem falschen Bewusstsein, was den Leuten von Anfang an eingetrichtert wird, wie sie die Verhältnisse des demokratischen Kapitalismus zu sehen haben, noch ein zweites falsches Bewusstsein obendrauf. Überhöht praktisch das falsche Bewusstsein, was Staatsagitation ist, eine Staatsagitation, die sich im Nationalismus von unten zusammenfasst. Diese Überhöhung des Nationalismus kennt jedermann, aus eigener schlechter Erfahrung, da hört man dann, ja, über Erfolg und Misserfolg entscheidet letztlich ohnehin nur der Höchste, diese eingebildete Geschichte da oben mit dem Bart oder ohne, dessen unergründlicher Wille geschehe, muss man sich mal vorstellen, dein Wille geschehe, dein Wille, ohne dass man weiß, was eigentlich ist der Wille. Keiner sagt, hey, dann will ich aber, wenn ich mich darauf einlasse, will ich aber vorher erstmal wissen, was du willst, hey, lieber Gott. Und dann können wir vielleicht mal drüber streiten. Und dann sage ich, ob ich das will oder nicht. Nein, der Dogmatismus und Fundamentalismus des Glaubens geht davon aus, dass der Wille geschehe. Völlig unabhängig, wie der Wille des Menschen, der dem zu folgen hat, gestrickt ist. Dein Wille geschehe, dein Werk und Wille gilt, heißt es, auf Himmel, im Himmel und ebenso auf Erden. Da wird von vornherein von der Religion, von den christlichen Religionen, die anderen sind da ziemlich ähnlich gestrickt, von den christlichen Religionen gesagt, hey, das ist nicht nur eine Privatsache, eine Spinnerei, sondern die Glaubensartikel, die wir euch verkünden, die betreffen das Erdenleben von euch. Also all das, was ihr hierzulande erfahrt an Erfolgen und Misserfolgen, habt ihr euch zurechtzulegen im Sinne der Religion. Also entweder als Bestrafung eurer Sünden oder bei Erfolg Lohn für gottgefälliges Leben und so weiter und so fort. Das ist die eine Abteilung der Überhöhung der irdischen staatsbürgerlichen Moralagitation, die jeder mitkriegt. Eine zweite Abteilung, die noch ganz wichtig ist. Also ich rede jetzt nicht von Leuten, die irgendwie linksgläubig sind, sondern ich rede von dem, was die Kirche ist. Was diese Glaubensartikel, was die Quintessenz der Religion ist, davon rede ich. Eine zweite Abteilung, die ausgesprochen wichtig ist, ist, dass die Kirche in vielen Glaubensartikeln davon ausgeht, dass auch die irdischen Herrscher, also diejenigen, die die Staatsgewalt innehaben, letztlich ihren Auftrag vom Allerhöchsten haben und den zu befolgen hätten. Die hiesigen christlichen Religionen sind der Auffassung, das haut schon irgendwie hin. Da gibt es zwar manchmal ein kleines Zerwürfnis in Sachen Kirchenasyl oder was hatten wir noch, Abtreibung, Pille und so weiter. Das sind aber Peanuts im Verhältnis zu dem Gesamtkonstrukt, der heißt die hiesige Herrschaft. Diese demokratische Einrichtung ist letztlich eine, die im Einvernehmen mit unserer Religion, also letztlich von Gott gewollt ist. So sind denn alle nach dieser Auffassung Herrscher und Beherrschte gleichermaßen für einen und denselben unterwegs. Die Religion löscht nochmal zusätzlich unter Berufung auf diese Erfindung, an die da festgeglaubt wird, nochmal das irdische Verhältnis von Herrscher und Beherrschten auf, indem sie sagen, auch die Herrscher, sind letztlich diejenigen, die vom Herrn, die der Herrschaft des Höchsten unterliegen und dessen Willen folgen müssen. Eine brutale Verkehrung des Verhältnisses von Staat und Moral, von Gewalt und Moral ist da unterwegs. Eine Verkehrung, die in der Philosophie reüssiert hat und die man heute noch in jedem aufgeklärten Sozialkundebuch lesen kann. Dass nämlich alles, was hierzulande gilt, letztlich sich Werten verdankt. Und jetzt sind wir bei der Religionsfreiheit. Das ist doch ein von Gott gesandter Wert, der hier eingehalten werden muss. Dass sich die Sache andersrum verhält, dass hierzulande überhaupt nur jene Moral gilt, die passt, und andere Moralismen, die nicht passen, aus dem Verkehr gezogen werden, spielt aber keine Rolle. Ich will mich nicht weiter bei Moral aufhalten, das ist eine extra Geschichte. Nur diese Verkehrung ist die Grundlage dafür, dass hierzulande so eine selbstbewusste Knechtshaltung, ist kein Widerspruch, bei Gläubigen vorhanden ist, die nicht nur das, was mit ihnen passiert, in irgendeiner Weise versuchen zusammenzukriegen mit dem Religionsinhalt, sondern auch das Werk derer, denen sie all das zu verdanken haben, was sie irdisch stört, als Gott gewollt, mehr oder weniger Gott gewollt zu interpretieren haben. Die schönste und letzte Botschaft der Religion heißt, naja, von daher ist Religion im Prinzip eine brutal normale Kompensationsveranstaltung. Die Erfüllung all dessen, was ich mir vorgestellt habe für mein Leben, und was ich im Leben nicht erreiche, ist nicht aus dem Verkehr gezogen, Sie ist nur irdisch aus dem Verkehr gezogen. Das war alles Gottes Werk, Prüfung, damit ich dann die Erfüllung meiner, jetzt wird es widersprüchlich, Lebensziele im Jenseits erfahren kann. Das ist eine letzte Grundabteilung, die die Opfer- und Anpassungsgesinnung gläubiger Menschen so brutal deutlich macht. All das, was ich jetzt gesagt habe, betrifft diese funktionalisierte Religion vom säkularen Staat als konkurrierende Macht entmachtet, zur Privatsache erklärt, als zusätzliches Instrument für die Verkündung einer Moral, die tauglich ist, damit die Leute freiwillig all das machen, was sie hierzulande machen müssen. Diese Überhöhung leistet das. Leute ohne Glauben. Entweder brauchen sie das nicht, denen reicht die Staatsmoral selber. Manchmal sind es ja auch Kritiker darunter. Ich hoffe, hier im Saal gibt es nur welche. Oder sie legen sich eine eigene Zusatzmoral in Gestalt von Esoterik oder anderen Religionen zu Privatreligionen, die dann unter Aberglauben firmieren nur deswegen unter Aberglauben, weil sie von den anerkannten Formen des Aberglaubens nicht so recht geduldet werden.